Liebe Frau Dr. Stark-Rittenauer, mit Blick auf Ihre Berufserfahrung, was sind die größten Unterschiede zwischen der Arbeit in einem Unternehmen, einer Kanzlei und einem Aufsichtsrat?
Aus meiner Sicht, diese Themen und Aufgabengebiete überlappen sich teilweise. Der größte Unterschied ist wohl die Perspektive, aus denen man sich die Fragestellungen, die im Unternehmen in der Welt von Recht und Compliance vorkommen, anschaut. Ich beginne vielleicht mit den Gemeinsamkeiten zwischen der Tätigkeit in einem Unternehmen, in einer Anwaltskanzlei und in einem Aufsichtsrat. Wobei, das sind nicht nur Juristen oder Juristinnen im Aufsichtsrat, aber sagen wir mal der juristischen Tätigkeit im Aufsichtsrat. Also alle befassen sich mehr oder weniger mit Rechtsthemen. Unternehmensjuristen und Rechtsanwälte beraten in rechtlichen Fragen, teils überschneidend. Aber auch im Aufsichtsrat ist natürlich das juristische Wissen hilfreich, damit man Verträge, Gesetze, Strategien und Haftungsfragen natürlich verstehen kann. Und alle haben mit Compliance, Risikomanagement und rechtlicher Verantwortung zu tun. Zweitens, was sind jetzt die Unterschiede? Man könnte sagen, Unternehmensjurist ist intern tätig, Aufsichtsrat ist semi-intern tätig und Rechtsanwalt ist extern tätig. Wie kann man jetzt die drei beschreiben? Also der Unternehmensjurist oder die Unternehmensjuristin hat den Fokus auf die vorbeugende Rechtsberatung, auf die Risikominimierung. Ist einmal angestellt im Unternehmen und berät dann die Geschäftsführung, Fachabteilung in rechtlichen Fragen. Ist also ganz, ganz stark operativ im Tagesgeschäft tätig und im besten Fall ein Business Enabler. Schreibt die Verträge, prüft die Verträge, steuert eben auch externe Rechtsanwaltskanzleien und versucht dann damit Risiken frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Aber wichtig ist, kennt eben das Geschäft des Unternehmens sehr genau, also diese operative Tätigkeit. Wohingegen der Aufsichtsrat oder die Aufsichtsrätin oder sagen wir das Gremium Aufsichtsrat eben eine Kontrollfunktion hat. Also ist ein Kontrollorgan, ein Überwachungsorgan, das keine Rechtsberatung im klassischen Sinn macht. Der Aufsichtsrat überwacht die Geschäftsführung, bestellt den Vorstand, prüft den Jahresabschluss, genehmigt große Investitionen, also die zustimmungspflichtigen Geschäfte nach 95 Absatz 5 Aktiengesetz und ist halt ein Inputgeber, ein Sparringpartner des Vorstands und setzt sich mit speziellen und Sonderthemen auseinander, aber es ist eben gerade nicht im operativen Tagesgeschäft tätig, ist unabhängig, also auch nicht angestellt dort, sondern unabhängig tätig, aber zum Wohl des jeweiligen Unternehmens, wo die Person im Aufsichtsrat sitzt. Und der dritte Bereich, eben der Rechtsanwalt, die Rechtsanwältin, ist rein extern tätig. Das kann präventiv sein, das kann aber auch sein, wenn schon etwas für Sonderthemen oder wenn etwas streitanhängig ist, wenn ein Gerichtsverfahren anhängig ist, dann den Mandanten vor Gericht zu vertreten. Das ist auch Unabhängigkeit, aber extern und bietet Rechtsberatung gegen Honorar, ist unabhängig, ja, aber arbeitet natürlich weisungsgebunden im Sinne des jeweiligen Mandanten. In meiner jetzigen Tätigkeit als Rechtsanwältin ist das Spannende, dass ich teilweise auch alle drei Welten treffen können, weil mein Rechtsgebiet Compliance, die Rechtsgebiete betrifft, für alle drei Bereiche ja so relevant ist. Und wenn ich jetzt teilweise für meine Mandanten Compliance as a Service anbiete, also eine Dienstleistungsaktivität, dann bin ich ganz nah eben dran am unternehmensinternen Portfolio, weil ich dann teilweise Tätigkeiten mache, die eben auch Unternehmensjuristen machen. Und warum machen das dann nicht direkt die Unternehmensjuristen? Weil man sich vielleicht zusätzlich, gerade für kleinere Einheiten, diese zusätzliche Expertise hinzuzieht, weil es ein Ressourcenthema gibt, weil es spezielle Sonderfragen gibt, wo es eine spezielle zusätzliche Expertise braucht. Und da kann ich dann alle meine drei Erfahrungen, die unternehmensjuristische Erfahrung, die aufsichtsratstechnische Erfahrung und meine Erfahrung als Rechtsanwältin in gleichem Maße einbringen, genauso wie bei unternehmensinternen Untersuchungen. Und das macht mir sehr großen Spaß.
Warum ist ein funktionierendes CMS, also Compliance Management System, für Unternehmen so wichtig? Warum kann man nicht einfach sagen, wir sind ja eh alle anständig? Und wie kann ein gutes Compliance System helfen, Haftungsrisiken zu reduzieren Und andersrum betrachtet, welche typischen Fehler sehen Sie in Unternehmen beim Thema Compliance?
Ja, danke. Auch wieder sehr spannende Fragen. Sehr viele Fragen auf einmal. Ich werde die der Reihe nach versuchen zu beantworten. Ein Compliance-Management-System, auch kurz CMS genannt, ist, warum ist das wichtig? Naja, es ist das Rückgrat der Integrität im Unternehmen und schützt auch nicht nur vor Rechtsverstößen, sondern auch vor Image-Schäden und vor Vertrauensverlust bei Kundinnen, Geschäftspartnerinnen, Mitarbeitenden und schafft eben auch Transparenz und Orientierung. Aber gleichzeitig geht es bei einem CMS aus meiner Sicht auch ganz stark um Effizienz, weil einfach klare Prozesse helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und auch entsprechend zu steuern, bevor sie eskalieren können. Und das ist ganz essentiell. Und auch ganz wichtig, ein effektives CMS ist eben auch ein starkes Argument gegenüber Behörden im Fall von Untersuchungen, von Ermittlungen oder im Rahmen von Selbstreinigungsmaßnahmen, auch im Vergabeverfahren. Also Compliance kann auch durchaus ein wesentlicher Milderungsgrund sein. Warum kann man nicht einfach sagen,
wir sind alle anständig und wir brauchen das ja alles gar nicht.
Ja, ist ein interessanter Ansatz, aber gute Absichten reichen leider nicht immer aus, weil auch gutwillige Personen können aus Unwissenheit gegen Vorschriften verstoßen. Und wie wir wissen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja, darüber hinaus ist das rechtliche Umfeld auch so komplex und es wird auch gerade im Compliance-Bereich, also man denkt nur an das Sanktionenrecht, an ESG, Artificial Intelligence, Cybercrime und so weiter, Kartellrecht, ist es so komplex, dass man einfach ohne klare Leitplanken leicht zu Fehlern kommen kann, die mit horrenden Geldbußen bis hin zu strafrechtlichen Sanktionen, zivilrechtlichen Sanktionen und so weiter und so fort verbunden sein können. Und dadurch, muss man sagen, muss man sich auch damit auseinandersetzen und Compliance ist dann kein Zeichen von Misstrauen, sondern eindeutig von Professionalität. Ja, und das Argument einfach, wenn wir das zusammenfassen, also wir sind anständig, schützt halt einfach nicht vor Sorgfaltspflichten und schützt vor allem auch nicht vor der Verantwortung des Managements. Ja, dann die dritte Haftungs-, inwiefern kann ein gutes Compliance-Management helfen, Haftungsrisiken zu reduzieren? Naja, das ergibt sich aus meinen vorherigen Ausführungen, dass ein gutes CMS dokumentiert Maßnahmen und Kontrollen, es ermöglicht frühzeitige Risikoidentifikation und Prävention und kann strafmildernd wirken oder im besten Fall natürlich auch gleich Sanktionen vermeiden. Und nicht zuletzt, was das Positive auch daran ist, es fördert einfach eine offene Fehlerkultur, die es einfach auch geben kann durch ein Hinweisgebersystem, ein Whistleblower-System. Sie wissen, das ist ja auch verpflichtend seit der EU-Whistleblower-Richtlinie, die in Österreich durch das Hinweisgeberinnenschutzgesetz implementiert wurde. Und durch solche frühzeitigen Meldungen wird auch verhindert, dass kleine Verstöße zu großen Skandalen werden können, bevor sie eben im besten Fall, bevor sie in der Zeitung stehen.
Und welche typischen Fehler machen Unternehmen nach ihrer Erfahrung beim Thema Compliance?
Ja, das es gibt immer wieder Fehler. Der größte ist aus meiner Sicht, oder dass ein Fehler ist, ist jetzt schwierig zu sagen, aber man sieht gelegentlich auch die sogenannte Feigenblatt-Compliance. Das heißt, es gibt in einem, das ist ja schon State of the Art, es gibt in einem Unternehmen so einen Code of Conduct, es gibt Leitlinien, Vorgaben, es steht viel zu Compliance auf der Website, es ist so auch ein Foto vom Vorstand, wo man sich bekennt zur Integrität. Aber wenn man dann genauer hinschaut, wird es nicht gelebt, es kennt eigentlich niemand Compliance, die Richtlinien, die unternehmensinternen Vorgaben sind gar nicht bekannt oder wurden auch gar nicht kommuniziert. Deswegen ist es ganz wichtig, nicht nur die Compliance aus meiner Sicht am Papier zu haben, sondern tatsächlich im Unternehmen, in jedem Unternehmen eine Compliance-Kultur zu schaffen. Und wie schaffe ich das? Eben durch die Pfeiler eines effektiven Compliance-Management-Systems. Ich muss diesen Ton from the top haben. Die Führungsetage muss das vorleben, eine gelebte Compliance, und auch tatsächlich daran glauben und es eben verstehen. Das heißt, es muss einen regelmäßigen Austausch geben zwischen Compliance Officer und oder dem zuständigen Compliance-Verantwortlichen und dem Top-Management, weil sonst bleibt das eben eine leere Hülle. Und die Führungsetage muss das dann immer weitergeben an alle Abteilungsleiter und die wieder an ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch regelmäßige Schulungen und Sensibilisierungen. Das kann auch passieren in Form von einer Mitarbeiterzeitung oder Intranet-Beiträge, irgendwelche Aushänge zum Thema Compliance. Gamification, also dass man Schulungen macht, die spielerisch dargestellt werden. Und es muss eben auch klare Zuständigkeiten geben. Also wenn jetzt überhaupt gar nicht, wenn es zwar einen Code of Conduct gibt, aber es gibt nicht einmal eine Person, die verantwortlich ist für Compliance, und es wüsste jetzt auch gar kein Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin, zu wem man denn überhaupt gehen soll, wenn man eine Frage hat oder wenn man etwas nicht versteht, dann wird halt die Compliance auch nicht funktionieren und Pflichten werden dadurch verwässert. Und letztlich muss es auch ein Monitoring geben, also muss klare Vorgaben im Konzern geben, was passiert, wenn ein Verstoß vorliegt, und um diese Kultur auch zu schaffen, dass jeder weiß im Unternehmen, woran ist man, und auch wirklich das für sich selbst anwenden kann und den Mehrwert auch nachvollziehen kann. Und das geht eben nur durch zielgruppenorientierte Kommunikation. Andernfalls ist es leicht, dass es eine Feigenblatt-Compliance ist.
Wenn auf einmal die Staatsanwaltschaft oder die Bundeswettbewerbsbehörde vor der Bürotür steht, wie kann sich ein Unternehmen auf eine mögliche Hausdurchsuchung durch die Behörden vorbereiten?
Ein ganz wichtiges Thema, das ist ja wirklich eine Situation, die niemand haben will im Unternehmen, die aber leider doch immer wieder passieren kann und aber eine Ausnahmesituation darstellt. Wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten? Besser Vorsicht als Nachsicht, einen Notfallplan zu erstellen. Das ist das, was wir sehr, sehr oft machen, eine Checkliste, eine Richtlinie für Hausdurchsuchungen, wo ganz klar festgelegt ist intern, wer hat was zu tun, wenn die Behörde vor der Türe steht. Da ist es auch ganz wichtig, insbesondere das Empfangspersonal direkt darauf vorzubereiten, damit auch klar ist, in welchen Raum Behördenmitarbeiter gebracht werden, wie damit umzugehen ist, wer nimmt was entgegen, wer begleitet die Ermittler bei den Behörden während der Hausdurchsuchung. Aber dass auf jeden Fall ganz klar festgelegt ist, die Zuständigkeiten, und dass sofort auch die externen Anwälte oder Anwältinnen kontaktiert werden, die dann unverzüglich kommen sollen, gemeinsam mit einem Donrit-Beauftragten im Unternehmen, was dann in der Regel eben Rechtsabteilungsleitung oder Compliance Officer sein kann, um dann die nächsten Schritte bestmöglich zu koordinieren und eine Hausdurchsuchung zu ermöglichen, die smooth abläuft, ohne das ordentliche Tagesgeschäft zu sehr zu beeinträchtigen und ohne Panik unter den Mitarbeitern, unter den Mitarbeiterinnen zu verbreiten. Wie kann ich mich noch vorbereiten? Einerseits durch diese Notfallpläne, die dann auch geschult werden, nicht nur beim Empfangspersonal, sondern auch bei allen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen der Rechtsabteilung, Vertrieb, aber auch bei der IT, weil ja auch sehr viele Datensätze von den Behörden mitgenommen werden und damit dann auch klar ist, damit die geschult werden, wie das in der Praxis abläuft und was da in der Regel bereitzustellen ist, wie man sich zu verhalten hat und wie das dann praktisch vor sich gehen kann. Ja, wichtig ist auch zu schulen, dass keine spontanen Interviews dann geführt werden mit der Behörde. Worauf muss ich antworten? Was soll ich antworten? Wer ist mein Rechtsbeistand? Wie gehe ich mit Unterlagen um, dass ich die nicht verstecken und nicht vernichten darf? Das wäre strafbar, dass ich auch, wenn eine Behörde eine Hausdurchsuchung mehrere Tage andauert, dass diese Räume dann nicht betreten werden dürfen, die dann versiegelt werden von der Behörde, weil ein Siegelbruch ja auch strafrechtlich sanktioniert ist. Also da gibt's ganz, ganz viele Punkte. Es wird jetzt ausarten, das jetzt hier alles zu erklären, wie ich mich darauf vorbereiten kann, wie ich mich darauf vorbereiten soll und warum das ganz geil ist, würde ich in einem Notfallplan alles festhalten. Der soll aber auch so formuliert sein, dass er kurz und handlich ist und leicht verständlich. Ja, was kann man noch dazu sagen? Wie soll ich mich dann verhalten, wenn die Behörde vor der Tür steht? Das Wichtigste ist sicher auch einfach Ruhe bewahren. Keine Panik bekommen. Freundlich, aber bestimmt handeln. Dann sofort Anwälte kontaktieren und sich auf Durchsuchungsanordnung zeigen lassen und auch prüfen, und das sofort übermitteln an die Kontaktpersonen, die im Notfallplan dann stehen. Also worum geht's? Welche Gesellschaft ist betroffen vom Hausdurchsuchungsbefehl? Was ist der Umfang der Maßnahme? Was sind die Durchsuchungsobjekte? Und dann bitte nicht die Behörden Mitarbeiter behindern, aber auch keine übertriebene Hilfsbereitschaft und auf jeden Fall den IT-Verantwortlichen einbinden und dann ganz wichtig auch intern zu dokumentieren und zu protokollieren. Wer war dabei? Was ist passiert? Was wurde mitgenommen? Wer war anwesend? Und die dann mit der Aufarbeitung des Vorfalls starten, gemeinsam mit der externen Rechtsanwälten. Und die interne Aufarbeitung starten parallel zu den Ermittlungen der Behörde dann. Und ein wesentlicher Punkt noch, Kommunikation, also auch die interne Kommunikation ist einzubinden, weil nach einer Hausdurchsuchung ist schnell etwas in der Presse. Dadurch ist auch diese Vertraulichkeit zuerst im Unternehmen so wichtig, dass das nicht im Empfangsbereich alles dann stattfindet, wenn andere Mitarbeiter auch kommen, sondern dass sofort dass die Behörde in einen extra Raum geführt wird, damit es möglichst wenig Aufsehen erregt und nicht im Flurfunk dann irgendwelche Geschichten verbreitet werden über die Hausdurchsuchung, worum es vermeintlich geht und dann schnell irgendwelche Fehlmitteilungen oder irgendetwas in der Presse steht, sondern dass sofort die interne Kommunikation eingebunden wird und man eine gewisse Sprachregelung festlegt, wer dann mit der Presse spricht, was für eine Pressemitteilung intern veröffentlicht, was hinausgeht, welche Abmeldung und wie man dazu steht, wie man kooperiert. Und da sollte natürlich auch im Einklang stehen, was an die Belegschaft kommuniziert wird.
Abschließend etwas Persönliches. Wie erleben Sie die Rolle von Frauen im Anwaltsberuf? Hat sich da in den letzten Jahren etwas geändert? Und stellen Sie sich vor, Sie würden einer jungen Juristin begegnen oder vielleicht sogar Ihrem eigenen Jüngeren selbst. Was würden Sie ihr raten, wenn sie eine Karriere als Anwältin, insbesondere im Compliance-Bereich, anstrebt?
Ja, danke. Eine persönlich wichtige Frage oder wichtige Fragen für mich. Wie erlebe ich die Rolle von Frauen im Anwaltsberuf? Also eine positive Entwicklung, sehr positiv, sonst wäre ich auch nicht wieder zurück in den Rechtsanwalts- oder Anwältinnenberuf gegangen. Es treten immer mehr Frauen nach meiner Wahrnehmung in den Anwaltsberuf ein. Die Zahl der Berufsanwärterinnen, also der Konzipientinnen, ist teilweise sogar höher als bei Männern. Aber je weiter es raufgeht, desto geringer wird dieser Anteil. Also bei den Partnerschaften hinkt die Entwicklung eventuell noch leicht hinterher. Warum ist das so? Die Herausforderungen, ja, es ist ein hoher Workload, es ist vielleicht eine Erwartungshaltung an eine ständige Verfügbarkeit oder das wird geglaubt und das sind nach wie vor große Hürden. Nichtsdestotrotz, das ist immanent teilweise in der Dienstleistungsbranche, dass ja vielleicht eine höhere Verfügbarkeit erwartet wird von der Mandantschaft. Allerdings gibt es da immer mehr schon, das kann man durch mehr Ressourcen ausgleichen durch ein größeres Team. Es gibt immer mehr flexible Arbeitszeitmodelle. Es ist nicht mehr gesagt, dass alles im Büro passieren muss. Es sind Modelle teilweise von zu Hause aus, teilweise aus dem Büro. Und dieser Wandel ist aus meiner Sicht sehr stark spürbar. Es gibt auch bei uns aktiv Förderprogramme für Frauen. Wir stehen sehr stark für Gleichberechtigung und ja, und dadurch nimmt dann auch sehr stark die Sichtbarkeit weiblicher Vorbilder zu, unabhängig davon, ob man Kinder hat oder nicht, weil das ist ohnehin nicht ein reines Frauenproblem, sondern aus meiner Sicht ein Frauenproblem. Es ist ein Privileg, Kinder zu haben, aus meiner Sicht, aber es ist ein Familienthema, würde ich sagen, ja, und nicht ein Frauenthema. Ja. Ob sich etwas verändert hat? Ja, definitiv aus meiner Sicht. Auch aus dem Grund, dass es viel mehr Netzwerke gibt. Also es gibt Netzwerke und Mentoring-Programme für Anwältinnen und für Juristinnen. Das gab es, als ich begonnen habe, noch nicht in der Form. Da möchte ich wirklich besonders auch Women in Law hervorheben. Und ja, und da würde ich auch jeder jungen Anwältin empfehlen, das in Anspruch zu nehmen, weil da kann man wirklich viel, viel lernen und sich austauschen. Und es ist immer gut, sich mit anderen erfahrenen Juristinnen und Anwältinnen auszutauschen und davon zu profitieren. Und was hat sich noch verändert? Ja, dass auch auf Mandantenebene, dass da sicher mehr Interesse auch nach diversen Teams vorhanden ist. Und das verstärkt aus meiner Sicht auch noch einmal den Wandel. Was würde ich einer jungen Juristin raten, die jetzt startet mit ihrer Karriere? Ich würde sagen, Eigeninitiative zeigen. Dann, wie schon gerade gesagt, die Netzwerke, sich frühzeitig Netzwerke aufbauen und das innerhalb der Kanzlei, aber auch außerhalb des Unternehmens und extern. Nach wie vor einen Mut zur Spezialisierung haben und dadurch sich in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Mentoren suchen. Aber ganz klar auch auf die eigene Sichtbarkeit schauen. Und die eigenen Leistungen wirklich zu kommunizieren. Also in dem Sinn, tue Gutes und rede darüber. Und dann auch, wenn sich Chancen ergreifen, also wenn Chancen da sind, dann diese auch zu ergreifen. Also jede Möglichkeit, auf einem Panel vorzutragen, einen Vortrag zu halten, einfach diese Möglichkeiten auch wahrzunehmen, weil ohne diesen Effort kommt dann auch nicht die Chance, auf die man vielleicht wartet. Und zu guter Letzt dann auch einfach offen zu bleiben und in jedem Fall aber sich selbst treu zu sein und authentisch zu sein. Also es ist auch nicht jeder Karriereweg ganz geradlinig und ganz klar, um sein Ziel zu erreichen, sondern man kann auch verschiedene Stationen durchlaufen und es ist genauso gut. Und so zum Ziel zu kommen. Und dann ist man plötzlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sicher gehört auch Glück dazu, aber wie wir wissen und wie wir Frauen wissen, Glück kommt in der Regel nicht allein und nicht rein zufällig daher. Ja, also alles Gute.
Liebe Frau Dr. Stark-Rittenau, wir danken Ihnen für dieses Gespräch und freuen uns, Sie möglichst bald wieder bei uns auf der Bühne begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch schon sehr, spätestens bei der Compliance Now.